Ja, ich fange an mit Werbung, die ist ja sogar im Fernsehen. Hallo.
Und zwar, was?
Wirklich? Was? Und zwar für die Veranstaltung, die wir an Wahlveranstaltung nächstes Semester anbieten. Ja, als da sind erstens, ich kann es vielleicht mal an, damit das im Fernsehen gesehen ist.
Es sind tatsächlich alle Fotos und Jobs sogar online. Zumindest 720p.
Also letzte Mal war immerhin die eine Vorlesung, die ich mal verpasst hatte.
Also bis heute früh, glaube ich, habe ich nochmal geguckt, was da so drin ist. Und das ist das denn, wo wir das letzte Übungsblatt, das jetzt abgegeben wurde, besprochen haben. Das war doch, denke ich, letztes Mal, oder? Vorletztes Mal war das, vorletztes Mal.
Hier, das Blatt 4, das haben wir...
Haben wir das letztes Mal? Letztes Mal.
Klappt alles.
So, ja.
Also, erstens, Ontologien in Semantic Web. Ein Logikkurs über Beschreibungslogik. Empfehlung für alle, die hier sitzen. Und alle anderen noch.
Für alle, die hier sitzen.
Das ist, meine ich,
für alle, die sich diese Vorlesung bis zum Ende angetan haben und jetzt hier auch noch zugucken.
Im Moment Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 12 Uhr. Typischerweise bin ich bereit, Veranstaltungen bei Nachfrage auch mal umzuklagen. So, dann formale Methoden der Softwaretechnik, so die offizielle Abkürzung ist um diese hier. Also Verifikation von nebenläufigen und sequenziellen Programmen mittels verschiedener real existierender Tools, zum Beispiel Daphne, schändlicherweise von Microsoft. Das ist eine Annotations- und Verifikationssprache für Java-ähnliche Programme, sagen wir mal. Und USMD, ein Model-Checker, der zur Verifikation von nebenläufigen Programmen verwendet. Und ich weiß nicht, was die Abkürzung da ist. Verifikation kryptografischer Protokolle, das angeboten von Stefan Milius. Was auch viel Model-Checking beinhaltet, nicht? Und was aber, ja, mich ist einfach ein interessantes Thema, zum Beispiel, wenn man wissen will, warum das Niemann-Schröder-Protokoll in, wie heißt das genau? Also Schröder weiß ich, also das bin ich nicht schuldig. Das ist ein berühmtes Protokoll, das falsch ist. Also man hat es entwickelt und längere Zeit propagiert, bis dann jemand festgestellt hat, dass das Protokoll ja anfällig ist für eine Man-in-the-Middle-Attacke, wo sich also einer irgendwie in die Mitte setzt und plötzlich den privaten Schlüssel in die Hand gekriegt hat. Also kryptografische Sicherheit ist nicht nur eine Frage korrekter Verschlüsselung, dass also womöglich die NSA in der Lage ist, meinen Schlüssel zu knacken, weil sie mir von vornherein vorgeschrieben hat, dass der nur 50 Bit breit sein darf oder so, sondern dass eben auch, wenn man die Kryptografie selber als sicher ansieht, irgendwie Protokolle unsicher sein können, weil da irgendjemand nicht berücksichtigt hat, dass, keine Ahnung, die Message unterschrieben werden muss, dass die Maus nicht verschlüsselt werden muss, dergleichen Sachen mehr. Sowas wird da abgehandelt.
Das ist dann, wenn man tatsächlich schon den Schlüsselaustausch hinter sich hat. Weil der ist ja irgendwie immer anfällig.
Nein. Es gibt also Korrekturen von den Protokollen, die als sicher angesehen werden. Klar, die unterstellen kryptografische Sicherheit der unterliegenden Krypto-Algorithmen. Also klar, wenn die in der Lage sind, den Schlüssel zu knacken, ja, dann klar, dann ist eher nicht sicher. Nicht? Aber das unterstellt man ja doch im Moment, dass das ja für die gängigen Verfahren zumindest nicht der Fall ist, auch wenn das für kein Verfahren wirklich bewiesen ist. Aber selbst wenn man das eben unterstellt, dann kann man... man kann eben um sich schon durchaus sichere Protokolle designen, nur man kann sie immer falsch machen.
Aber für Man in the Middle bin ich doch immer anfällig, sobald ich nicht sicher sagen kann, also sobald ich jemand habe, der sich für mein Gegenüber ausgibt.
Nein, es gibt Protokolle, sicher sind. Also in der Tat muss man immer davon ausgehen, dass also ein Protokoll, das ja über das Internet läuft im Zweifelsfalle und der Attacker ist im Zweifelsfalle ein Router, ja, also jemand, der wirklich alles lesen kann, was ich schicke, das muss ich einbauen ins Protokoll. Sicher gehen, dass egal, was denn dann irgendwie tut, ich nicht versehentlich Dinge in die Hand drücke, die er nicht sehen soll. Kriege ich aber hin. Protokolle.
Ich muss vorher wissen, mit wem ich reden will. Das Problem ist, wenn ich irgendwie hingehe und sage, wenn ich ans Telefonbuch hintrete und sage, ich würde gerne mit XY reden und werde aber mit Z verbunden, dann habe ich ein Problem.
Ja, man sollte irgendwoher, das ist typische Voraussetzung, man sollte irgendwoher vertrauenswürdig einen öffentlichen Schlüssel
haben. Ja, genau. Also
das meine ich. Die korrekte Telefonnummer erkennen. Das ist schon wahr, dafür sind eben Certification Authority da.
Richtig, aber wenn die nicht funktionieren, dann hat man Probleme.
Wenn die Certification Authority, wenn die nicht vertrauenswürdig ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Deswegen werde ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie versuche, solche Protokolle in einem Browser zu verwenden und da kommt ein Schlüssel, der ist kaputt, mit anderen Worten, da bezieht sich auf eine CA, die nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel typischerweise die Alma Mater, an der man gerade sich befindet, die ist auch meistens nicht vertrauenswürdig. In Erlangen ist da manchmal eine mögliche Ausnahme, die haben tatsächlich eine CA hier. Dann funktioniert es eigentlich nicht. Also in Bremen musste man dann also immer darauf Vertrauen haben, dass also das Rechenzentrum keine Malware als Schlüssel in die Hand drückte irgendwie nicht.
So schlimm gleich.
Ja, echt, also das sind die Veranstaltungen nächstes Semester. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ich habe eben versucht, nochmal im Unibus nachzugucken. Aber ich habe mittlerweile Verbindung zum Unibus. Das ist fantastisch. Dann können wir glatt unter Einrichtungen. Ja. Jawohl.
Ist es
doch da. So, und zwar, also schauen wir nochmal, was ich jetzt vergessen habe. So, also, formale Module, jawohl. Das war's tatsächlich. Das sind also die großen Veranstaltungen. Auch vielleicht weiter erzählen, wie man hier sieht. Wir haben immer so uns Mühe gegeben, die Veranstaltung auch vollzukriegen. Okay. Dann, wie versprochen. Der Pieper. Ja, also der Tika-Kühlnetz ist natürlich so ein Thema. Also ich habe mir das mal so ein bisschen angelesen. Man sieht, dass wir das also in den verbleibenden beiden Sitzungen nicht erschöpfend abhandeln können.
Schade, das dachte jetzt, ich kriege jetzt in zwei Vorlesungen dieses Buch erklärt.
Ja, also der Pikalkül ist das momentan eigentliche Forschungsvehikel der Forschung in Theorie der Nebenläufigkeit. Alles mehr oder weniger, was da stattfindet, basiert entweder direkt auf dem Pikalkül oder irgendwelchen Varianten, Fragmenten, Erweiterungen und sonst was davon. Der Anspruch des Pikalküls ist, dass er umgehen kann mit Mobilität von Prozessen. Die kann man nun auf verschiedene Art begreifen. Man kann explizit Umgebungen modellieren, in denen sich Prozesse befinden. Beispielsweise, Entschuldigung, ich schicke eine App auf ein Smartphone. Das ist nicht das, was der Pikalkül tut. Aus der Sicht des Pikalküls bedeutet Mobilität Neuverdrahtung der Prozesse untereinander. Und das Ganze basiert auf Kommunikation von Kanalnamen. Wir kennen das schon mit den Kanalnamen, wir haben das nicht explizit so genannt. Wir haben am Anfang, als wir uns CCS angeguckt haben, so eine bestimmte Art Diagramm gemalt, die mal nicht das Zustandsdiagramm so eines LTS war, sondern die zeigt, wie die teilnehmenden Prozesse untereinander verstöpselt sind. Also zum Beispiel sowas hier. Wir haben die Kaffeemaschine. Wir haben einen Informatiker. Wir haben noch einen Informatiker und wir haben eine Verdrahtung dazwischen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemalt hatte, sagen wir mal zum Beispiel so. Wir haben einen Kanal Coffee, nicht? Das ist also eine Art, wie sich der Informatiker und die Kaffeemaschine synchronisieren. Gut, den haben wir gerechterweise zum anderen Informatiker auch. Wir haben einen weiteren Kanal Coin. Ich male den jetzt mal so. Ich male die Kanäle mal mit einer Richtung, wobei das aber im Grunde hier ja auch so ein bisschen egal war. Nicht? Also mit dem sich wiederum der Informatiker mit der Kaffeemaschine synchronisiert. Und ein zweiter Informatiker genauso. Und was weiß ich, wir könnten uns vorstellen, dass die Informatiker sich untereinander synchronisieren, indem sie sich zum Beispiel gegenseitig oder ihre gerade frischesten Papiere zuschicken oder sowas. So, nicht? Und das hier ist aber eine statische Kommunikationsstruktur. Also wenn ich die Prozesse programmiere am Anfang, dann lege ich einmal fest, wie die untereinander kommunizieren, über welche Kanäle, und das bleibt dann so. Und die Idee des Pi-Kalküls ist eben genau das aufzubrechen. So, also, fangen wir mal an, wie man halt mit so einem Kalkül anfängt. Ja, also wir schreiben erstmal seine Syntax auf. Also ich fange jetzt erstmal damit an, dass wir uns also wirklich die gesamte Syntax einmal reinziehen. Sie ist eine Erweiterung von CCS, insofern ist das meiste davon nicht so unbekannt. Es gibt mehrere syntaktische Kategorien, drei an der Zahl, die ich jetzt mal nacheinander einfach per Grammatik definiere. Prozesse mit typischen Buchstaben P. So, Prozesse sind entweder Summen, ich erkläre gleich, was das ist, die haben typischen Buchstaben M, oder sie sind Parallelschaltung von zwei Prozessen, kennen wir. Oder sie sind von der Form nüz.p, wobei das einfach eine neue Schreibweise ist, mehr oder weniger für eine Restriktion. Das ist also p mit z versteckt. Und Replikation. Feedback. Erklären wir gleich, was das ist. Dann gibt es als spezielle Prozesse, jetzt grammatikalisch extra behandelt, anders als in CCS, wo das einfach eine alternative Grammatik ist, gibt es Summen mit typischen Buchstaben M. Wie bisher auch ist 0 eine Summe, nämlich die leere Summe. Und dann gibt es die Summe von nur einem Prozess. Das ist aber dann ein Prozess mit einem Präfix. Und es gibt binäre Summen. M1 plus M2.
Aber M1 kann wieder eine Summe sein.
M1 und M2 können wieder Summen, sind auf jeden Fall wieder Summen. Okay. Können nicht, sondern müssen. Ne? Wobei aber auch das hier eine Summe ist. Ne? Also was hier steht, ist letztlich ja, also eine endliche Summe von diesen Dingern. Ne?
Oder 0.
Wobei das, ja, wobei das auch eine endliche Summe ist von keinem Ding. Ja. Und als letztes haben wir Präfixe. Pi. Davon gibt es vier Sorten. Und zwar bestehen die größtenteils aus zwei Namen. Nein, nicht größtenteils. Einige davon bestehen aus zwei Namen. Also, einmal gibt es hier Ausgabe x quer y. Eingabe x von z. Dann gibt es explizites Tau, wie im wie in CCS auch. Und dann gibt es noch eine vierte Alternative, die klammere ich mal ein, weil wir die also eher so ein bisschen unterbetonen wollen. Ich kann auch so eine Matching-Bedingung hinschreiben, dass zwei Namen gleich sein müssen und nur dann das klappt, was folgt. Das ist mehr ein technisches Vehikel, das würde ich jemand mit der Vollständigkeit halber aufhören, ist das also in unserer, sagen wir mal, beispielorientierten Einführung hier nicht so interessiert. So.
Sind Y und Z dann da auch Namen?
Oder? Y und Z sind auch Namen, ja, das sind alles. Alles Namen, das hier X und Y auch. Ich erkläre gleich, was das soll. Halten wir einmal fest, was eben diese komische Zweiteilung da in Prozesse und Summen bewirkt, ja. Also es können in Summen, ja, eben wie wir sehen, durchaus Prozesse auftauchen, wobei in Prozesse heißt, da findet nicht nur nicht deterministische Auswahl statt, sondern zum Beispiel auch noch Parallelkomposition und sowas. So, und der Witz an dieser ganzen Definition ist, dass in den Summen andere Prozesse nur unter einem Präfix auftauchen. Prozess, der unter einem Präfix sitzt, heißt bewacht. Ja, das ist ein relativ typischer Ausdruck, den man an vielen Stellen in der Informatik und Logik findet. Bewacht. Nicht bewacht durch das Präfix. Ne? Kann nur ausgeführt werden, wenn eben das Präfix ausgeführt wird.
Dass man kriegt mit,
sozusagen, wenn ausgeführt wird. Zum Beispiel, ja. So. Ja, jetzt kommt die Erklärung des Ganzen, nicht was so ist. Also jetzt einmal die informelle Erklärung dafür, was diese ganzen Operatoren eigentlich sollen. Gut, das meiste kennen wir schon, ja, parallel ist wieder parallel, nicht deterministische Auswahl ist nicht deterministische Auswahl, nur das Deadlock, ja. Prefixing heißt, ich führe das P aus und verhalte mich dann in P, alles kein Problem. Restriktion kennen wir im Grunde auch schon. Kommt nachher noch mehr zu, also durch diese Notation suggeriert wird. Ja, wie Bei den Präfixen konzentriere ich mich auf die linken beiden. Wie gesagt, das hier rechts heißt, also blockiere, wenn x nicht gleich y ist und sonst mach weiter. Ja, also wie gesagt, interessiert uns nicht so. Das Tau ist eben explizit unbeobachtbare Aktion, kennen wir schon. So, was soll das x quer y? Das ist eine Ausgabe, wie gesagt, und zwar trennt sich das in Kanalnamen und tatsächlich kommunizierten Wert. Also, das ist... Ich sende einen Namen y. Über den Kanal X. Und das andere ist diese Eingabeaktion, die ich eigentlich nur durch die Klammer unterscheide. Da empfange ich also was, zur Eingabe, und zwar empfange ich einen Namen, den nenne ich mal Z, ich kenne ihn ja noch nicht, ja. Auf diesem Kanal Z. Ja. Und der Witz an den ganzen... ist das, was ich da verschicke, sind eben, wenn ich sage Namen, dann sind das Kanalnamen. Ja? Also ich kann jemandem eine Telefonnummer schicken. Per SMS. Das ist so der eigentliche Gag. Ja, und das andere, was wir noch nicht erklärt haben, unter den normalen Konstrukten, ist eigentlich nur die Replikation da. Dieses P-Bang. Mal explizit, das heißt Replikation. Ja, was das sein soll, ist so viele Kopien von P, wie ich brauche. Und das ist einfach charakterisiert durch eine Gleichung. P-Bang ist gleich P parallel zu P-Bang. Mit anderen Worten, ich kann also aus P beliebig viele Kopien von P absondern, die alle parallel zueinander und auch zu den P-Bang geschaltet sind. Ist klar, dass man es mit parallel machen muss. Ne? Also wenn ich es mit Plus machen würde, würde ja nichts passieren. Das war viele, die ich brauche. Ja, also wirklich... wirklich unendlich viele nicht, werden im Laufe einer endlichen Ausführung des Prozesses nicht auftreten. Nicht? Aber eben unbegrenzt viel. Nicht? Ich kann so oft ich will da ein P abspalten. So, und zwar ist das also ein technischer Unterschied mehr. Das ersetzt das, was wir vorher hatten, nämlich Rekursion, durch was Einfacheres. Ja? Denn klar, wenn ich Rekursion habe, dann kann ich diese Definition ja hinschreiben. Ja? Eine mögliche Rekursion ist ja... diese hier, ich kann schreiben Q gleich P parallel Q, das haben wir sogar schon gemacht. Und das würde mir natürlich dann genau diese Replikation definieren. In anderen Worten, also Replikation.
Was? Wieso geht das nicht? Also ich meine, nachdem wie ein Prozess definiert ist, kann ich den doch als Q gleich P parallel Q definieren.
Es fallen eben diese Definitionen weg. Ja? Also der P-Kalkül, das ist die große Vereinfachung hier, ja, der kennt eben keine rekursiven Definitionen. Der kennt nur diese Prozessteile. Ja, jeder Prozess, den ich in P-Kalkül definiere, ist schlicht und einfach ein Prozessterm, nicht so eine rekursive Definition wie in CCS. Nicht? Und stattdessen gibt es eben die Replikation. Ja. Insbesondere kann ich nicht direkt Prozesse definieren, die ständig im Kreis laufen. Nicht? Also zum Beispiel aus unserem Bild da die Kaffeemaschine, ja, die kann ich gar nicht so direkt hinschreiben. Nicht? Was ich machen kann, ist immer nur praktisch so endliche Prozesse hinschreiben, wenn man will, ja, die also endlich oft nacheinander irgendwelche Aktionen durchführen und dann was anderes können sie gar nicht nur im Deadlock enden, ja, also viel was anderes kann ich dann machen. Und die kann ich eben replizieren, damit bekomme ich dann Prozesse, die ein unendliches Verhalten haben.
Das heißt, ich kann einfach unendliche Kaffeemaschinen nebeneinander stellen?
Genau, ich kann unendlich viele Kaffeemaschinen nebeneinander stellen. Das ist natürlich dann nicht dasselbe Verhalten, was ich kriege, wie von der normalen Kaffeemaschine, weil die sich dann alle gegenseitig so interliegen. Ja? Also
kann man auch unendlich viele Knitzelreize meißen.
Da kann man dann tatsächlich, also da können dann unendlich viele Informatiker unendlich viele Münzen reinschmeißen, bevor der erste einen Kaffee kriegt.
Toll! Ein neues Verhalten ist so ein Ding.
So, allerdings nicht wirklich unendlich viele, es können beliebig viele.
Ja, abzählbar unendlich viele.
Nun, also. Das nächste Spezielle an der Syntax ist, dass die jetzt Variablen- oder Namenbindung hat. Ja? Also einmal hier das XZ. Ja, das Z ist ja praktisch ein unbekannter Name, den ich noch nicht kenne und erst über den Kanal empfangen will. Und genauso das Nü. Die binden diesen Namen Z. Niethemmschröder, nicht Niemannschröder, Niethemmschröder. So hieß das wieder.
Das Senden und Empfangen ist aber auch nicht blockierend, außer man macht es dadurch, dass man das irgendwie versteckt, oder?
Ja, das Übliche, ne? Genau.
Okay.
So, also, was heißt das mit dem Binden? Nun, man formalisiert das im Allgemeinen umgekehrt, indem man sagt, was nicht gebunden, also frei ist. Ja, das heißt, man definiert eine Menge Fn von P, das sind die freien Namen in P. Ja, und zwar definiert man das in der offensichtlichen Weise durch Rekursion über P. Ich mache mal ein paar der Klauseln. Ja? Also zum Beispiel Fn von so einem Ding hier. Ja, also etwas, was über Kanal X den Namen Y sendet und dann die P weitermacht. Naja, das enthält einmal natürlich die freien Namen von P. Und zusätzlich eben x und y, weil die ja vorne explizit erwähnt werden. So, und die freien Variablen von so einem Ding hier, wo ich also z empfange, auf Kanal X, naja, da ist jetzt Z gebunden, das ist also gerade nicht frei. Das heißt, das sind schon die freien Namen von P und dann noch X dazu, der Kanalname, der vorne explizit steht. Aber das Z, selbst wenn es in P frei vorkommt, und in der Tat ist es ziemlich sinnlos, diese Ausdrücke zu schreiben, wenn Z in P nicht frei vorkommt, das Z nehmen wir wieder weg.
Linus.
Ja, ja oder. Oder so. Ja, gut, Linus ist streng genommen nicht richtig, weil das nur dann, wo definierte Notation ist oder definierte Notation, wenn Z tatsächliche Links vorkommt. Also Linus ist für Mengensubtraktion von Teilen.
Ich habe noch nie zwei Mengen mit einem Minus verbunden.
Minus habe ich schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass es einen Unterschied gibt.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen Konventionssache.
Ja. Bedeutet freie Namen, ich kann dafür einfach irgendwas einsetzen?
Nein, das bedeutet es nicht, aber in der Tat, ich kann, gut, das heißt ja. Also ich kann in der Tat für freie Namen substituieren. Ja, und nur für freie Namen, also wenn ich eine Substitution, also das ist der, unter anderem der Witz an gebundenen Namen, dass wenn ich substituiere, die gebundenen Namen nicht verändert werden. Beliebiges stimmt nicht, ich kann eigentlich nur andere Namen substituieren, was anderes habe ich nicht. Also die repräsentieren ja Kanalnamen, die Dinger, und ich habe keine Konstruktoren für Kanalnamen. Das Einzige, als ich Kanalnamen nicht dafür einsetzen kann, sind andere Kanalnamen.
Okay. Das heißt aber, X und Y sind in dem Fall deswegen freie Namen, weil es dann Platzhalter sind, die hier noch allgemein sind. Wenn ich da jetzt irgendwie einen konkreten Namen für X hinschreiben würde, der ist kein freier Name.
Nee, da gibt es keinen Unterschied. Das ist so ein bisschen, ja, ne, also das sind halt keine Logiker, sondern Nebenläufigkeitsleute, ja. Mhm. Und da wird dann also eben mal auch kein Spellraiser angesetzt und zwischen Variablen und Konstanten nicht unterschieden.
Okay.
Also es gibt keine Kanalkonstanten. Es gibt nur Kanalnamen und ich kann Kanalnamen durch andere Kanalnamen ersetzen, aber das sind dann immer noch Kanalnamen, die ich ein weiteres Mal ersetzen kann.
Aha, gut. Bis auf die gebundenen.
Bis auf die gebundenen, genau. So, ich, ja, ich mache mal noch eine Klausel hier. Nicht, wenn ich sowas hier habe, fn von zp, das ist eben. Die freien Namen von P, aber nicht Z. Und naja, machen wir einmal eine von den. Also es folgen, also das hier sind die nicht-trivialen Klauseln und es gibt dann noch ganz viele triviale, wie zum Beispiel diese hier. Nicht die freien Variablen oder freien Namen, die in so einer Parallelkomposition vorkommen, zum Beispiel.
Und das sind allerdings aber auch P2.
Also zum Beispiel klar. Nicht die, das sind dann einfach eine Vereinigung, das sind die, die auf einer der beiden Seiten frei vorkommen und so weiter. So, warum mache ich das? Da bekommt man zwei Dinge mit. Erstens bekommt man etwas, das nennt man Alpha-Konversion. Das ist 50% des Publikums bekannt, was Alpha-Konversion ist, nehme ich an.
Toll! Toll! Ich weiß schon, welche 50% des nicht bekannt ist. Ich weiß es nicht.
Das heißt das dann. Gebundene Namen sind schon. Also mit anderen Worten, wie ich einen gebundenen Namen nenne, ist egal.
Achso, wir können beliebig umbenennen,
ohne dass sich was ändert. Genau. Nicht? Also zum Beispiel, wie ich in einer C-Funktion die Parameter nenne, ist Schnutz. Kann die Außenwelt nicht sehen.
Richtig. Ja. Eine Frage trotzdem noch zu diesen freien Namen. Wie ist das bei dieser Matching-Bedingung?
Die sind auch beide frei.
Die sind beide frei.
Ja, aber okay. Wie gesagt, die Matching-Bedingungen, die wollte ich.
Ja, okay. Nur eine Vollständigkeit.
Nur eine ja, die sind aber ja, die sind beide frei. Okay. Ja, sonst würde es auch keinen Sinn machen. Ja, weil ich meine, testen, ob x gleich y ist, macht in so einem Prozess nur dann Sinn, wenn ich für die Dinge verschiedene Sachen einsetzen kann, die normal gleich mal nicht gleich sein
können. Ja, was hätte ja sein können, dass quasi, wenn man sagt, will auf jeden Fall wissen, was passiert, wenn ich das ausführe, dann binde ich Y dadurch, dass ich X festlege oder sowas. Also,
ja.
Ja, hätte sein können, dass das irgendwie hergibt oder so.
Ja. So, also. So. Nicht, also gebundene. Ja, das sollte man vielleicht mal Schön. Nicht, also das kennt man zum Beispiel aus der Logik, ja, also für alle x Phi von x würde ich ohne Zögern als dieselbe Formel ansehen wie für alle y Phi von y. So, nicht? Also mit anderen Worten, gebundene Namen kann ich schlicht und einfach umbenennen und ich sehe also Prozessterme, die durch einfach das Umbenennen von gebundenen Namen entstehen, als tatsächlich nicht verschieden an. Die unterscheiden das syntaktisch überhaupt nicht. So.
Dazu trotzdem noch eine Frage.
Ja.
Aber freie Namen kann ich doch auch beliebig umbenennen.
Aber damit verändere ich echt den Prozess. Wenn ich einen freien Namen umbenenne von Kaffee in Tee, ja, dann ändere ich die Interaktionsstruktur.
Das heißt, das sieht man aber auch erst, sobald man den Prozess wieder woanders
einbaut. Sobald man den woanders wieder einbaut, ändert sich dann
das. Ja, das verstehe ich. Aber wenn ich nur den Prozess als solches betrachte, dann kann ich die freien Variablen doch auch umbenennen, wie ich lustig habe. Und an dem Prozess selber, ohne dass ich andere Prozesse damit interagieren lasse, verändert sich auch nichts.
Das ist richtig. Ja, nicht genau. Nicht? Aber
heißt, wenn ich das Interface ändere zu dem Prozess, dann habe ich zwar quasi zur Umwelt was anderes geschaffen, aber der Prozess verhält sich für sich gesehen immer noch
gleich. Für sich gesehen ändert sich dann nichts.
Gut.
Ja, okay. So. Okay, also das war das mit der Alpha-Konversion und
der Name eigentlich?
Der Name kommt aus dem Lambda-Kalkül.
Okay.
Moment. Machen wir gleich. Das ist der Lambda-Kalkül, der das ist die Theorie der Funktionsdefinitionen, wenn man so will. Nicht? Also Lambda x Punkt t, nicht? Ist also die Funktion, die x auf t abbildet, wobei t ein Term ist, der wiederum x erwähnen kann. Nicht? Und, das ist
aber nicht mal muss, oder? Also
nicht muss mal. Da kann auch was anderes sein. Kann sein, auch sein, das ist eine konstante Abbildung. Ja, gar nicht abhängt. So, und das ist unter ein paar Seitenbedingungen Alpha-Äquivalent,
wenn man in t alle x durch y ersetzt.
Genau, wenn man in
unter der Bedingung wahrscheinlich, dass y nicht vorher schon in t vorkam.
Genau, nicht? Das ist die Seitenbedingung. Sehr schön. So, nicht? Das ist Alpha-Äquivalenz und das ist eben einfach eine Nummerierung. Ja, der Beta-Äquivalenz ist dann Lambda xt angewendet auf s ist t mit x substituiert durch s. Ne?
Okay.
Nicht das als Wetter.
So. Das sind also quasi einfach die Regeln des Lambda-Kalküls.
Das sind einfach die gleichen Regeln des Lambda-Kalküls, genau.
Und deswegen heißt das Alpha-Konversion, weil das sich auf die Alpha-Regel bezieht.
Okay. Logischerweise heißt die nächste Regel dann Eta.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, wir hatten das für den griechischen Alphabet. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Gut, okay. Vielleicht gab es ein paar Regeln dazwischen.
Ja, das mag durchaus sein. Ich hätte das Originalpaper von, wem soll man das Original zuschreiben? George McCurry, nicht nie gelesen. Ja. So, das ist also das eine mit der Alpha-Konversion. Und das andere, was einem das sagt, ist, man hat etwas, das ich auch nur schön auf Englisch ausdrücken kann, wenn ich nämlich die Übersetzungsvorschläge dann entgegen Capture Avoiding Substitution. Nicht? Also wenn ich jetzt.
Das ist einfach nur blöd, würde ich sagen.
Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehme, ja, ein Reset-Punkt, was weiß ich. Dieses hier, ja, also ich sende auf Kanal X einen privaten Wert, also einen restringierten Wert. Kann ich übrigens, ja, also wenn man sieht hier, dass die Sache subtil wird, also das Z ist zwar zunächst mal restringiert, aber ich kann es in die Gegend schicken. So, aber so taktisch haben wir da kein Problem mit, ja, da ist Z eine gebundene Variable. Und wenn wir da jetzt was umbenennen wollen, nicht, also was weiß ich, wenn wir hier zum Beispiel X in Z umbenennen wollen, ja, dann ist das, also wenn wir jetzt hier schlicht und einfach, also X ist zwar frei und wir können es ersetzen, ja, also das an den Z können wir rumsubstituieren, wie wir wollen, da passiert nichts, ja. Für das X können wir durchaus was substituieren, um dafür Y einzusetzen, da kein Problem, dann macht wir da eben Y für Z raus. Mhm. Wenn wir da Z für einsetzen, dann ist das erkennbar Blödsinn, ja. Das heißt, ja, was machen wir da? Wir wollen natürlich schon, dass hier hinterher Z steht, nur dann darf das nicht die gebundene Variable sein. Nun, Alpha-Konversion erlaubt uns ja, da auszuweichen, ja, dass das Ding hier Z heißt, das ist eben reiner Zufall und dann heißt es eben, was weiß ich, Z' oder so, ja. Nicht? Das wird dann also, per Capture Avoiding Substitution wird das hier μ Z' also Punkt sollte man eigentlich hier nicht schreiben, weil der Punkt für das Prefixing reserviert ist, μ Z' Z quer Z Strich und 0. Ne? So, das wäre ein Capture Avoiding Substitution. Und das muss man auch im Kopf behalten. Das ist also hier wichtiger als anderswo. Ja? Also ich kann mich zunächst mal zwar schon auf den Standpunkt stellen, dass ich das in Wirklichkeit nie verwenden muss, weil ich einfach von vornherein nicht den Schindluder betreibe, dass ich Variablen oder Namen verschatte, indem ich Namen, die anderswo frei vorkommen, dann noch als gebundene Namen wiederverwende. Ja, das kann ich ja einfach lassen und dann lieber frische Namen von vornherein nehmen. Aber das lässt sich hier, wie man sehen wird, nicht in aller Konsequenz durchhalten. So. Ja, das ist jetzt erstmal die Syntax und ihre Feinheiten, oder einige der Feinheiten der Syntax, es kommen auch ein paar mehr Feinheiten. So, wir erklären jetzt die Semantik des Pi-Kalküls auf eine von zwei Arten, und zwar zunächst mal durch Reduktion. So, die Dualität, die Georgie und Walker da verwenden, ist die von Reduktion versus Aktion, aber Aktion heißt eben nichts anderes als ich definiere ein LTS. So, das ist also die rechte Seite ist das Einzige, was wir bisher kennen, ja, weil ja, mehr oder weniger deswegen, weil Milner weil Milner CCS ursprünglich über Aktion, also als LTS semantisch präsentiert hat, auch in seinem Original. Die moderne Sichtweise ist eigentlich eher die, dass man die Reduktion als primär ansieht. Wir sehen gleich, was das ist. Und das LTS, was man daraus dann entwickelt, mehr als ein technisches Vehikel. Und es ist etwas, was sich massenweise wiederholt. Ja? Also es gibt reihenweise der Prozesskalküle, die werden heutzutage alle eher erstmal präsentiert, indem man eine Reduktion angibt. Und dann setzt man sich hin und konstruiert zum Teil systematisch, da gibt es auch Resultate, wie man das macht, konstruiert man eine LTS-Semantik, die das einfängt, was die Reduktion tut, in einem bestimmten Sinn. So. Also, was ist Reduktion? Also Reduktion sagt einfach nur, dass sich ein Prozess irgendwie entwickelt zu anderen Prozessen, ohne dabei irgendwelche Labels mit sich zu haben. Das ist also so eine Art operationale Semantik, ja, wie entwickelt sich ein Prozess. Also, einmal so als Slogan, ja, einfacher Pfeil statt Pfeil mit Alpha. So, das Grundprinzip des Kalküls ist dieses hier. dieses Grundprinzip ist gleichzeitig eins von sehr wenigen Aktionen oder Regeln für Reduktion, deswegen kriegt es gleich mal einen Namen. Das heißt R inter R wie Reduktion und inter wie Interaktion. Also das ist die einzige Stelle in dieser, in den Regeln für, ja, fast die einzige, wo überhaupt was stattfindet. Und zwar geht das so. Also ich stelle mir vor, ich hätte einen Prozess, der kann auf einem Kanal X einen Namen Y senden und irgendwie weitermachen oder was anderes tun. Ne? Weitermachen tut er als P1, das andere, was er tun kann, ist M1. So, und der lebt parallel zu einem weiteren Prozess, der auf diesem Kanal X einen Namen Z empfangen kann und dann irgendwie weitermacht als P2 oder was anderes tun kann als M2. So, und dieses Ding.
Eine Frage dazu noch. Ja. In dieses, wenn ich, also das Ganze kann ich jetzt ja als einen Prozessterm, oder?
Also das ist jetzt ein Prozessterm, genau.
Ist X eine gebundene Variable oder nicht?
X ist eine freie Variable.
Das heißt, die können entweder über den gleichen Kanal kommunizieren, müssen es aber nicht.
Das hat aber mit der Frage, ob X frei oder gebunden ist, nichts zu tun. Also die können beide wichtigerweise diesen Namen X sehen. Ja, der ist, also dass der frei ist in beiden diesen Teiltermen, heißt, die machen den beide aus, nach außen sichtbar und können deswegen darüber kommunizieren.
Ah, aber ich kann jetzt den einen X-Term nicht umbenennen. Wenn ich den anderen anders umbenenne, sozusagen.
Nee, das geht nicht. Nein, okay. Weil das beides frei ist, würde jede Substitution, die ich anwende, würde also auf beide Kopien von X losgehen. Ne, wenn ich dagegen links um den linken μ X rumschreiben würde, ja, dann würde jede Substitution nur auf den rechten zuschreiben.
Ne? Ah, okay, dann kann ich den links beliebig umbenennen. Oder muss
ich den links? Müsste ich nicht, weil ja nichts weiter passiert. Ja, also es sei denn, das X kommt noch irgendwo anders nochmal. Ja, nee, das X ist dann ja gebunden. Nee, dann müsste ich nichts tun. Nee, also, da würde einfach nur nichts passieren mit dem X, was ich links restriere. Ne?
Dann könnten Sie aber auch gar nicht über denselben Kanal kommunizieren, wenn ich das links binde, oder?
Dann könnten Sie auch nicht mehr kommunizieren.
Genau. Ach so, okay, gut.
So aber, ne, wo also dieser Kanal X auf beiden Seiten offen liegt, ja, frei ist, könnten Sie kommunizieren. Und was dann passiert, wenn Sie kommunizieren, ist, nun, erstmal, wenn das heißt jeweils tatsächlich, dass ja das andere, was sie noch so tun können, links liegen gelassen wird, also diese M's, die fallen weg. Sie synchronisieren, das heißt, sie machen beide einen Schritt, die Präfixe werden also gefressen, das heißt, ich kriege hier, der hat also glücklich gesendet und wird P1 und der andere wird P2, aber er hat jetzt diesen Namen empfangen, der Z, nicht? Also für Z hat er jetzt Y empfangen und das kommt hier womöglich in P2 weiter vor, wie gesagt, für mich ist es ein bisschen sinnlos. Und das äußert sich darin, dass in P2 jetzt Z durch Y ist. Durch den empfangenen Namen, der jetzt also dieses als Platzhalter gedachte Z ersetzt. So. Das ist also das Grundprinzip des ganzen Kalküls.
P2 ist jetzt Z eigentlich wieder ein freier Name.
In P2 kommt Z jetzt nicht mehr vor.
Ja, okay. Es war vorher ein freier Name.
In P2 ist, in P2 alleine ist Z ein womöglich freier Name. Nicht? Wenn ich mir das X von Z wegdenke, ist in P2 ist das Z frei.
Ja, genau. Den kann ich jetzt auch beliebig umbenennen.
Genau, sehr richtig.
Schön, schön.
Ja, machen wir mal ein Beispiel. Also, wir setzen mal drei Prozesse parallel. Das ist ein erster, der also auf Kanal XZ empfängt, dann auf diesen gerade frisch empfangenen Kanal einen weiteren Namen A weiterschickt und dann aufhört. Den setzen wir parallel zu einem der schickt einen Namen W erst über einen Kanal X und dann über einen Kanal Y. Und ein letzter. So, ich hoffe, das haut jetzt hin. So, der nach drei Schritte, also der empfängt über den Kanal Y erst einen Namen V. Auf diesem frisch empfangenen Kanal empfängt er dann U und auf diesem wiederum frisch empfangenen Kanal U empfängt er R.
Okay, das ist auch parallel zu den anderen
beiden. Also hier fehlt ein Parallelzeichen. So, gucken wir mal, was passieren kann zum Beispiel. Also erstmal, ich kann dieser hier den Namen W schicken über X und der hier empfängt ihn. Nicht, was passiert? Hier haben wir W quer A.0, nicht, indem das Z jetzt durch das empfangene W ersetzt wird. Hier ist dieses Präfix verbraucht, also Y quer W.0 parallel zu dessen verändert. Y. So, dann kann der hier jetzt über diesen Kanal Y das W schicken und der empfängt das. Dann haben wir also W quer A Punkt 0, parallel 0. Parallel so, wenn der das empfängt, dann wird er also hier den Namen W, V durch W ersetzen. Dann haben wir also W von U und U von R Punkt 0. So, und dann haben die jetzt ja von dem mittleren beide denselben Kanalnamen W bekommen und können jetzt über den kommunizieren. Das heißt, der hier kann jetzt über Kanal W das A an den da schicken. Also bekommen wir. Ja, der ist dann fertig, 0, parallel 0, parallel. So, und wenn der hier also als das U eben das A empfängt, dann hat der hier A von R. Punkt 0. So.
Ach, das ist ja nur unter der Bedingung, dass die wirklich immer synchronisieren. Weil so wie es da steht, können die das ja auch einfach in den Äther schicken, zum Teil, oder?
Nee, also dafür haben, also ich habe ja noch nicht vollständig gesagt, jetzt bis was, was eigentlich das Gesamtsystem für diese Reduktionsrelation ist, aber in der Tat, was rauskommt, ist, die können das nicht.
Die können es nicht, okay.
Nee, man kann nicht einfach Kommunikation in den Äther schicken. Also es ist das auch tatsächlich jetzt hier das hier das Einzige, was passieren kann.
Okay.
Der Einwand ist ein ganz anderer, ja, nämlich der, dass ich ja die ganze Zeit schummel. Also ich verwende dieses informell dieses Axiom da rechts, ja, was also angeblich mir die Reduktion regiert. Aber das passt ja immer gar nicht. Ja. Also schon im ersten Schritt, der erstmal harmlos aussieht, passt das nicht, weil ja, wenn ich das hier matchen will, da steht dann Plus. Ja. Wenn ich jetzt also hier meinen Theorembeweiser anschmeiße, dann wird da sofort die Unifikation schief gehen. Da würde ich feststellen, da steht kein Plus. Ah, Plus 0, ne, kein Problem. Okay, na und dann das nächste ist, also die sollten aber bitteschön direkt nebeneinander stehen, ja, und hier zum Beispiel behaupte ich, dass der hier einfach was an den da schicken kann, ja, aber der steht aber jetzt hier parallel zu dem da und erst die Parallelschaltung der beiden steht parallel zu dem, ja. Das klappt also auch nicht so unmittelbar. Und ja. Nicht? Das heißt also, das, was hier in Wirklichkeit noch passiert, ist, dass das alles, naja, also modulo stattfindet, nämlich also modulo offensichtliche Identifikation zwischen Prozessterm. Und diese offensichtliche Identifikation heißt, strukturelle Kongruenz. Auch das eine Standardzutat von Prozesskalkül. So, die definieren wir gleich. Bevor wir sie definieren, sagen wir, wie das also funktioniert. Wir haben also eine strukturelle Kongruenz gleich, die uns also das sagt, dass das, was wir so als intuitiv für dasselbe ansehen, dass das tatsächlich dann dasselbe ist. Das schreiben wir mit so einem dreifachen Gleichheitszeichen. Und die Regel dafür, die das rechtfertigt, ist eine, die nennt sich R-Struct. Die sagt mir, wenn P strukturell gleich zu P' ist und P' reduziert zu Q', und Q' ist strukturell gleich zu Q, dann reduziert P zu Q. Dann also an beiden Enden der Reduktion nochmal ja, so triviale Rearrangements vorliegen gewissermaßen. Ja, gut. Jetzt sollten wir natürlich sagen, was strukturelle Kongruenz eigentlich genau ist, nachdem wir diesen Kabel verwenden. Ja, also strukturelle Kongruenz ist zunächst mal bestimmt durch einen Stapel Axiome. Letztlich ist das einfach eine Gleichungstheorie, also ich, wie, was weiß ich, Gruppenmonoide oder Ringe eben auch. Und ich bestimme die, indem ich halt einfach einen Stapel Gleichungen hinschreibe. So, also erstens, den klammer ich ein, ja. Die heißen alle SC irgendwas, wie strukturelle Kongruenz oder Structural Congruence hier, vielmehr. Und einmal hier matt wie Matching, nicht? Also diese, was jetzt auf der hinteren Tafel ist mit dem x gleich y, nicht? Das ist also heißt Matching. Wenn ich so eine Matching-Bedingung habe, wo tatsächlich links und rechts derselbe Name steht, dann kann ich die wegschmeißen. Aber wie gesagt, ich klammer das ein, das ist jetzt Vollständigkeit halber. So, dann gibt es einen Stapel irgendwie diese hier. Kann jemand raten, was das für ein Axiom ist?
Ich kann
sowas wie, wenn ich M1 plus M2 ist gleich M2 plus M1.
So. Das wäre jetzt nicht Assoziativität, sondern Kommutativität, aber genau darum geht es
ja.
Genau. Also Assoziativität heißt, ich darf, wenn ich Drachen in Dingern habe, das umklammern. Nicht? Kommutativität heißt, das vertauschen. Innerpotenz heißt also, M plus M ist, ist dasselbe wie M. Mhm. Und
ich merke mir, was nicht vorkommt.
Wir befinden uns auf der ersten Seite des Buches. Wir kommen über 1.3 ganz sicher nicht hinaus. Wenn überhaupt.
Man kann scheinbar noch viel machen.
Tatsächlich nicht. Rein.
So,
es ist trivial klar.
Naja, nee. Vielleicht braucht man es einfach nicht. Also das kann ja sein. Das ist ja jetzt nicht das, also hier hingeschrieben mit dem Ziel einer vollständigen Axiomatisierung der Gleichheit von Prozessen. Ja, das wird man auf dem Wege ohnehin. Eine Behauptung, wie man wird das nicht hinbekommen, die müsste man jetzt beweisen. Aber es steckt sehr viel mehr hinter Gleichheit von Prozessen als diese offensichtlichen Umordnungen, die wir hier schreiben. Insofern kann es nicht. Also das dazu dient es nicht, sondern die strukturelle Kongruenz dient nur dazu, die Reduktion anzutreiben. Ja, also Sachen richtig umarrangieren zu können, dass man also dann die richtige Reduktion auslösen kann. Dafür ist Idempotenz da vielleicht nachvollziehbar nicht möglich. So. Okay, also Assoziativität, ich schreibe das Axiom gar nicht hin, ja. Kommutativität, auch klar. Und dann, ja, die dritten Axiome, die heißen immer minus inact, ja, also was heißt, naja, das letzte heißt eben, also inact ist 0,
nicht? Also, ach so, also M1 plus 0 ist M1.
Nicht, genau, so. Und dann gibt es das Ganze nochmal. Für Parallelkomposition, also komm. Und da kommen dann mit Parallelkomposition statt Summation eben dieselben Axiome, also auch Parallelkomposition ist assoziativ und kommutativ und hat die Null als neutrales Element. So, das sind die uninteressanten Axiome. Es gibt aber auch interessante. Also es gibt ein relativ offensichtliches Axiom über Restriktion, das ist dieses hier. Wenn ich zwei Restriktionen nacheinander habe, dann kann ich die umdrehen. Also ob ich zuerst Z restringiere und dann B oder umgekehrt, das ist egal. Das ist vielleicht nachvollziehbar. Dann gibt es das wieder in der Variante für den inaktiven Prozess. Wenn ich Z in einem Prozess restringiere, der nichts tut, kommt dann heraus, der immer noch nichts tut.
Überraschung.
So, dann kommt ein Axiom für Restriktion und Komposition. Also, wenn ich eine Restriktion habe, die unter einem Paralleloperator sitzt, ja, was mache ich damit? Vorschläge?
Kann sie wahrscheinlich in irgendeiner Form nach vorne ziehen, aber das würde die 1 ja auch wissen.
Ja, genau. Ich kann sie nach vorne ziehen, aber natürlich nicht immer. Wann kann ich das?
Wenn Z in P1 nicht vorkommt.
Danke. Ja, nicht. Also wenn Z nicht frei in P1 vorkommt, dann macht das nichts. Ne? Dann kann ich genauso gut also in P1 auch noch das Z mit restringieren. Und der letzte sagt mir, wie die Replikation funktioniert. Sagt mir also, P bang ist tatsächlich gleich P parallel P bang. Das ist also nicht, das ist die Art, wie die Replikation arbeitet. Es gibt keine gesonderten Reduktionsgesetze für Replikation. Das funktioniert eben nur über die strukturelle Konvergenz. So, ja, das sind erstmal die Gleichungen an sich, die dem unterliegen.
Noch eine Frage. Funktioniert das mit der Restriktion, die wir da gerade gemacht haben, nicht auch bei Summen? Wenn nicht, warum nicht?
Also, ich müsste... Das müsste im Prinzip funktionieren, ja. Da ist wahrscheinlich wieder einfach nur die Antwort, das wird tendenziell eher nicht gebraucht.
Okay.
Also wichtig ist eben die Restriktion vor allem für parallele Prozesse, die eben irgendwie interagieren müssen. Nicht? Da ist es wichtig, ich habe es extra deswegen so hoch so rum hingeschrieben, also ich möchte eine Restriktion nicht nach unten schieben, wo sie einen kleinen Scope hat, sondern ich möchte sie nach oben ziehen, wo sie immer einen großen Scope hat. Mhm. Und da ist es wichtig, dass ich sie über einen Paralleloperator überziehe. So. Das ist nochmal eine syntaxtechnische. So, muss ich ja, wenn ich einfach so Gleichungen gegeben habe, dann muss ich ja Gleichungslogik können, um wirklich nachher Herleitungen zu machen. Ja, das heißt, ich brauche die üblichen Regeln für logische Gleichheit, für Gleichheit, die üblichen logischen Regeln für Gleichheit, so. Ja, was sind die Regeln? Ja, üblicherweise zum Beispiel Reflexiv-Transitivität und Symmetrie. Ne? Also jeder Term ist zu sich selber gleich. Wenn zwei Terme so gleich sind, dann auch andersrum. Wenn zwei Terme zu einem dritten gleich sind, dann auch untereinander. Ne? Das sind einmal die üblichen Regeln. Und Kongruenz. Ja? Wenn ich also irgendwo zwei Unterterme in einem Term finde, dann und weiß, dass die gleich sind, dann kann ich, also wenn ich einen Unterterm in einem Term finde, weiß, dass der zu was anderem gleich ist, kann ich ihn austauschen. Aber das hier eben nicht so ganz. Und da erinnern wir uns, dass es mit der Kongruenz ja so gelinde Schwierigkeiten gab in CCS. Ja? Und zwar war bezüglich schwacher Bisimilarität, was das ist, was einen eigentlich interessiert an so einem Prozesskalkül, war fast alles eine Kongruenz bis auf Plus. So, und das äußert sich hier auch. Wir haben keine Kongruenzregel bezüglich Plus im System. Was heißt das formal? Ja, das heißt formal, dass wir jetzt die Kontexte einschränken, die wir da für kongruenziell nehmen. Nicht? Also die Art, also die Stellen in Termen, an denen wir Terme gegen äquivalente Terme austauschen dürfen. Und das lässt sich anhand der Grammatik am schnellsten sagen, wenn man. Ja, jetzt habe ich die geklatscht. ja, gut.
Ja, taktischer Fehler.
So, das lässt sich am schnellsten sagen, wenn man sich auf die Null bezieht, die ja der einzige Prozess ist, den ich einfach so hinschreiben kann. Ja? Also. Ich gucke mir also an, wo finde ich Unterterme 0? So, ich sage so, ein Unterterm 0, der sei nicht degeneriert. Wenn er kein Summand ist. Also mit anderen Worten, also 0 heißt degeneriert, wenn es in einem Ausdruck der Form 0 plus m oder n plus 0 vorkommt. So, andernfalls nicht degeneriert. Und dann ist ein Kontext. Ein Kontext ist immer ein Term mit Loch, ja, das ist ein Standardbegriff, ja. Also das, wobei das Entscheidende ist, was also das den, dieses Loch von einer Variablen unterscheidet, ist, dass es nur einmal im Term vorkommt. Ja? Also ein Term, wo ich irgendwo was rausreiße und dann ist da ein Loch im Term, für das ich das alles. So, das ist jetzt ein Term oder ein Prozess, könnten wir sagen. Der enthält also ein Loch. Geschrieben Punkt. Anstelle eines nicht degenerierten Vorkommens von 0. Ja, also überall im Term, wo ich 0 nicht degeneriert verwenden kann, da kann ich stattdessen ein Loch hinsetzen und das ist dann ein Kontext.
Was kann ich für das Loch einsetzen?
Beliebige Prozesse.
Das heißt, wenn das Ding in den Deadlock läuft, kann ich da einfach sagen, nö, du machst da noch.
Das ist eine rein, das hat mit tatsächlicher Veränderung von Prozessen nichts zu tun. Das ist eine rein syntaktische Definition. Das ist eine schnelle Art zu sagen, ja, wo, an welchen Stellen in einem Term darf ich Unterterme gegen äquivalente Terme austauschen. Nun, das darf ich an allen Stellen, wo ich eine Null hinschreiben dürfte, die dann nicht degeneriert ist.
Okay.
Nicht? Also, was zum Beispiel kein Kontext ist, ist zum Beispiel dieses hier. Nicht? Also m plus Punkt ist kein Kontext. So, nicht? Und dann Regel. Die Regel ist dann, wenn P strukturell gleich ist zu P Strich. Dann ist auch in diesem Kontext die Gleichheit gegeben. Das heißt also, dann kann ich in einem echten Kontext, so definiert, kann ich P durch P Strich austauschen und würde wieder das strukturelle Komponent. So, ja, wir sind fast da.
Ich habe also so gerade die Definition des Rekens. Möglichst das Übungsblatt kürzen.
Ja, ja, genau. Dann kann man also nächstes Mal noch ein paar Beispiele machen. Man
kann sich jetzt erstmal aufnehmen, dass man sich eine Vorlesung gebraucht hat.
War das so? Echt für das.
Naja, wir haben das ja erst informell eingeführt und dann
irgendwie. Ja, also das Stück für Stück. Wir haben das Zusammenstück, nicht alles auf einmal.
Ja, ja, also gut, das hätte ich hier natürlich sonst auch gemacht. Ja, aber Zeit ist ja jetzt nicht mehr. Außerdem haben wir das ja informell auch schon einmal gesehen.
Das ist ja alles im Prinzip so ein bisschen das, was wir schon hatten, mit leicht veränderten Dingen.
Ja, ja, klar. Naja, aber die Reduktion ist eben doch schon was wesentlich anderes als in dieser LTS-Semantik, die wir für.
Gesehen haben. Ja,
So, und das Letzte, was wir jetzt noch schaffen, ist also die Definition zu komplettieren. Vielleicht schaffen wir noch ein Beispiel. Also. So, jetzt fehlen noch die letzten Reduktionsregeln, die sind alle offensichtlich. Das ist einmal eine Reduktionsregel fürs Tau. Wenn ich einen Prozess dieser Form habe, Tau P plus M, dann kann der evolvieren zu P. Und wenn man das M ignoriert, das Tau ausführt, nur dass es einer sieht und dann P wird. Das geht aber wohlgemerkt nicht, das beantwortet jetzt die Frage von eben, ja, also das geht nicht für ein echtes Präfix, ja, also für sowas wie x quer y oder so geht das nicht. Ich kann nicht, also so ein x quer y kann ich nur synchronisiert ausführen über mein Axiom R Interlau.
Ja. Okay, das ist also ein Unterschied zu dem, was
das ist ein Unterschied zu dieser RTS-Semantik.
Genau. Die müssen synchronisieren.
Genau, hier müssen sie synchronisieren. Also die Reduktionssemantik ist praktisch darauf ausgerichtet, dass tatsächlich der ganze Prozess schon da ist. Ja, der kann nur das machen, was er alleine machen kann. Dagegen die LTS-Semantik, die ist gemeint kompositional, deswegen ist sie auch für technische Zwecke oft besser. Ja, und da kann man was machen, was also darauf abgestellt ist, später mal mit irgendwelchen Prozessen, die man sich als womöglich außenrum stehen denkt, zu kommunizieren. Ja? So, also, das ist das eine. Dann gibt es eine Regel, die heißt R-Comp. Die sagt mir was über Reduktion unterhalb einer Parallelkomposition. Die sagt also, wenn P1 irgendwie evolvieren kann zu P1', dann geht das auch parallel geschaltet mit einem anderen Prozess. Und Restriktion. Wenn P zu P' evolvieren kann, dann geht das unter einer Restriktion. Wohlgemerkt hier wiederum die Restriktion, die hat auf die Reduktion keinen Effekt, anders als in LTS. Ja, in LTS hat es ja Übergänge abgesägt, die also sichtbar den restringierten Namen ergeben. Nicht? Das ist hier nicht mehr so, einfach weil die Reduktionen keinen Namen ergeben. Ja. Dann sind praktisch alles halt.
So. Ja, und so Sachen, dass man quasi in der Summe entweder das linke oder das rechte wählen kann, das haben wir alles durch diese strukturelle Sache gelöst, oder?
Genau. Ja, deswegen zum Beispiel brauche ich hier nur einen. Ne? Also nicht, ich brauche nicht noch eine zweite Regel, die mir sagt, dass das auch
geht. Wir brauchen nicht Komm 1, Komm 2 und Komm 3, sondern wir haben dann nur Komm und das passt. Und dann können wir alles durch die strukturelle Sequenz machen. Ja. Okay. Ach so.
Schön. Ja, nicht, das ist also schön einfach. Ja? Also wir haben, abstrakt kann man nicht mehr sehen. Also es gibt 5 Regeln, beziehungsweise 2 Axiome und 3 Regeln für Reduktion, und bis auf das eine Axiom sind die eigentlich alle trivial. Ja? Mhm. Gut, dafür gibt es diese relativ stark aufgestellte strukturelle Kongruenz. Ne? Die Alternative ist eben, dass man das zur strukturellen Kongruenz vergisst und eben das LTS macht. Das hat dann mehr Regeln. Nicht? Und das muss vor allem so ein bisschen tricksen, um diese Namensbindung nachher zu emulieren. Mhm. Jo, ja, das ist dann doch alles, was wir heute schaffen. Noch Fragen?
Dieses Mü, das hat jetzt aber in dem Fall nichts mit Fixpunkten zu tun. Ne?
Dieses Mü hat nichts mit Fixpunkten zu tun, nein. Ja,
das sieht nicht in Buchstaben aus.
Es gibt ja nur so und so viele Buchstaben.
Gibt es einen Grund, warum man da Mü nimmt?
Ja, man spreche es mal auf Englisch aus. Mü. Und das ist gemeint. Also das ist ein neu erzeugter Name Z. Und wir werden nächstes Mal uns Beispiele angucken, an denen man sieht, dass das genau das ist, was passiert letztendlich. Das ist also das Mühe ist so eine Schleuder, die einem einfach immer neue Namen zuwirft, wenn man sie gerade braucht. Ja, das ist also, das ist die eigentlich korrekte Intuition, und die kommt eben bei dieser Restriktionsnotation, die wir in CCS kennengelernt haben, nicht raus. Ja, also das ist das, was in Wirklichkeit da passiert. Nicht? Das ist also weniger ein Operator, der irgendwie was Vorhandenes versteckt, als vielmehr einen neuen privaten Namen für Verwendung in seinem Scope erzeugt. Das ist übrigens ein ganz, ganz, ganz heißes Forschungsthema. Also wenn man heute was werden will, dann muss man machen sowas wie Nominalkalküle, nominale Mengen. Ja? Also dieses Umgehen mit solchen Namen, ja, das ist also damit formal und sauber umgehen, das ist also alles andere als trivial. Es ist frisch rausgekommen von Andy Pitts in Cambridge, also einem der Könige der britischen theoretischen Informatik. Und die britische theoretische Informatik ist viel größer, massiver und bedeutender als die deutsche. Entschuldigung. Ja, der hat also jetzt gerade ein Buch rausgebracht, das heißt einfach nur 900 Sets, wo also die Theorie auf die Spitze getrieben wird, der Mengentheorie mit benannten Elementen. Das ist das, was letztlich dahinter steht. Also Dinge haben tatsächlich Namen, die ein Eigenleben führen. Also Namen sind nicht nur Schallebrauch, ja? Sondern Namen muss man berücksichtigen. Man muss sich überlegen, woher kommen neue Namen, wenn ich sie brauche und was passiert, wenn ich irgendwie Namen ringtausche und sowas. Ja?
Woher kommen die?
Woher kommen die kleinen Namen? Die kommen aus diesen Büchlein hier.
Das sind Fragen, die Leute sich da stellen.
Das ist die wichtig. Nein, nein, das ist tatsächlich wichtig. Ja, ja. Und das ist also eine auch wirklich interessante Theorie. Können wir auch mal, wenn irgendwie mal Interesse besteht, ein Seminar zu anbieten, wo man mal dieses Buch durcharbeiten. Ja, das ist also heiß. Ja, also wer das werden will, wenn man theoretische Informatik heutzutage, der muss das machen. Ja. Okay,
genau.
So viel zum Thema Berufsberater.